Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich grüße ich Sie noch einmal an diesem wunderschönen Frühlingssonntag. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern. Unten, da wo ich herkomme aus Mössingen, da blüht schon die Kirschbäume, Birnen, Äpfel, alles steht in wunderschöner Blüte, ein herrlicher, wunderschöner Tag. Ein Tag, um sich richtig zu freuen an Gottes Schöpfung. Und ich hoffe, etwas davon wird heute auch deutlich und spürbar an dem Predigttext, den wir miteinander betrachten. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise in die Weltstadt Athen. Er betrachtet alles, was es da so gibt. Die weltberühmte Akropolis, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt und natürlich besucht er auch alle Tempel. Und dabei macht er eine merkwürdige Entdeckung. Davon erzählt er bei seiner Predigt auf dem Areopag, das ist der antike Rathausplatz von Athen. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Leute von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Denn es gibt nur den einen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und alles, was darin ist. Der allein ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Auch ist er nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihn versorgen. Er ist es doch, der selber allen Menschen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Und für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Liebe Gemeinde, Paulus hält eine wuchtige Predigt. Es beschäftigt ihn die Frage, wer ist eigentlich euer Gott? Überraschenderweise haben die Athener damit kein Problem, anders als viele von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern heute, denen die Frage nach Gott schon so weit weggerückt ist, dass sie schon nicht einmal mehr die Frage nach Gott stellen. Die Athener aber kennen 3000 Götter, so viele Tempel gibt es in Athen. Und ihre klügsten Köpfe, die größten Philosophen der Antike, Sokrates, Aristoteles, Platon, beschäftigen sich ganz intensiv mit dieser Frage, wer ist Gott, und fangen ihr ganzes Denken genau mit dieser Frage an. Und alles andere folgt für sie daraus. Paulus kann deshalb den Athenern ehrlicherweise bescheinigen, dass sie in jeder Weise und besonders eifrig ihre Götter verehren. Wer aber ist Gott, wenn es 3000 verschiedene gibt? Wer hat wirklich alles erschaffen? Wer hat wirklich alles in seiner Hand? Mit der Frage, wer ist Gott, haben die Athener, wie gesagt, kein Problem. 3000 kennen sie. Wir dagegen heute tun uns schwer mit dieser Frage. So viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger leben leider ohne Gott. Sie sind so mit sich selbst und mit ihrem Leben beschäftigt, dass sie darüber Gott vollständig vergessen haben und aus ihrem Leben ausgeblendet. Nur, wenn wir Gott so definieren, wie es Martin Luther einst getan hat, dass dasjenige oder derjenige Gott ist, woran du dein Herz hängst, sind wir wieder ganz schnell bei den Athenern. Weil auch unser Herz ja an 1000 unterschiedlichen Dingen hängt, ohne die wir uns manchmal unser Leben überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und viele werden heutzutage doch gerade deswegen so hippelig und zipfelig, wenn in diesen Pandemiezeiten die Politik ihnen den Zugang zu diesen Dingen verwehrt. Sport beispielsweise oder durch Ausgangsbeschränkungen keine Gaststättenbesuche oder Partybesuche, Verbot von Urlaubsreisen, Verkaufsverbote und vieles mehr. Plötzlich merken die Menschen, woran ihr Herz hängt, ohne dass sie meinten, zumindest bisher nicht leben zu können. Also haben doch auch wir Gottheiten zuhauf. Nur benennen wir sie anders als die Griechen damals. Und aus diesem Grunde trifft die Frage des Paulus nicht nur die Athener, sondern auch uns mitten ins Herz. Wer ist denn jetzt dein Gott? Woran hängt denn dein Herz wirklich? Die Athener haben sich bei der Beantwortung dieser Frage einen Klassetrick ausgedacht. Sie haben überlegt, es gibt vielleicht einen, von dem wir gar nicht richtig wissen, dass er Gott ist. Und um ja niemand zu nahe zu treten, haben sie einen Altar errichtet, der dem unbekannten Gott geweiht ist. Es könnte ja sein, sagen sie sich, dass wir einen übersehen haben. Es könnte ja sein, dass wir einen unwissentlich nicht verehren. Und es könnte ja weiter sein, dass der deswegen sauer auf uns ist und uns schadet. Also lasst uns diesen unbekannten Gott besänftigen, bauen wir ihm einen Altar und bringen wir ihm täglich Opfer dar. Ein klasse Trick oder ein fataler Irrtum? Denn so sagt Paulus und argumentiert, was, wenn dieser euch bisher unbekannte Gott der wahre Gott ist, der wirklich der eine ist, der alles geschaffen hat, an dem alles hängt, von dem alles herkommt und zu dem alles wieder zurückkehrt? Was, wenn die ganze griechische und römische Götterwelt nur ein einziger, riesiger, fataler Irrtum ist? Ein Menschengebilde? Ja, was, liebe Freunde, wenn unsere ganze moderne Götterwelt auch so ein einziger Irrtum ist und alle, die in die Irre gehen und letztlich in der Gottesferne landen, die diesen einen wahren Gott nicht kennen? Wer oder was ist nun dein Gott? Ich frage Sie, ich frage uns miteinander heute Morgen, wie sieht dein Gott aus? Woran hängt dein Herz? Was ist diese unbekannte Größe, die mein und dein Leben heimlich oder offen beherrscht? Ich gebe uns mal ein paar Beispiele, die hoffentlich allen einleuchten. Macht ist so eine fatale Gottheit. Wie Macht korrumpiert, wie Macht Menschen verbiegt, wenn sie ihr ganzes Leben, ihr Denken und Handeln dieser Gottheit unterwerfen, das sieht man an manchen Politikern, die in der ersten Reihe nur um ihren Machterhalt kämpfen. Der Ex-Präsident Trump war bereit, diesem Machterhalt, seinem Machterhalt, seiner Gottheit alles andere unterzuordnen, war bereit, alles dafür zu opfern, die Demokratie, die Gerechtigkeit, letztlich sogar Menschenleben. Aber sagen Sie nicht, das ist weit weg, das trifft nur andere. Jeden Tag gibt es ja auch bei uns Machtspiele. In der Familie, in der Firma, im Büro, sogar, Gott sei es geklagt, in Kirche und Gemeinde. Wie wird da von uns manchmal schrecklich gesündigt, wenn es darum geht, unsere Macht und Einfluss zu erhalten? Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Oder Gesundheit ist so eine andere neue Gottheit, eine Religion, der wir im Augenblick ja alles zu opfern bereit sind. Wie viele Tricks haben da plötzlich Menschen auf Lager, wenn sie Regeln ausweichen? Oder wird das Tragen von Masken oder das Impfen zu Glaubensfragen hochstilisiert? Und wer nicht meiner Meinung ist, den buttere ich unter. Da sind plötzlich Nächstenliebe und Rücksichtsnahme Fremdwörter geworden. Auch wir in unserem Verein Rumänienhilfe diskutieren natürlich heftig über diese Fragen und es gibt tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ich habe mich entschlossen, unsere Annahmestelle, unsere Hilfsgüterstelle offen zu halten und sie nicht der Pandemie zu opfern. Wir versuchen uns natürlich klar an gute Regeln zu halten, aber Nächstenliebe muss weitergehen. Die Hilfe für Menschen, die Hilfe brauchen, muss weitergehen. Das will ich dieser Gesundheitsgottheit nicht opfern. Passt bitte auf, was da geschieht. Oder Sex, Beruf, Karriere, ja sogar die eigene Familie kann zu einer Art göttlichen Verehrung aufsteigen, weil das alles Dinge sind, an die wir mit Vorliebe unser Herz hängen. Und wehe, wenn irgendjemand uns das wegnehmen oder den Zugang dazu verweigern will und sich uns absichtlich oder unabsichtlich in den Weg stellt, da kennen viele dann kein Pardon. Fazit, nein, der moderne Mensch ist nicht im eigentlichen Sinne gottlos, nur nennt er seine Götter anders als die Griechen damals, nur sehen seine Tempel heute anders aus als in der Antike. Er opfert auch keine Tiere oder Feldfrüchte mehr, dafür aber sagenhaft viel Geld, Zeit und Kraft. Das heißt, der moderne Mensch kopiert die alten Griechen, macht es ihnen nach, schafft seine Götter selbst. Denn das ist eine Urerfahrung der Menschheit. Wer keinen Gott hat, der macht sich einen. Und wer sich nicht ganz sicher ist, der huldigt eben dem Unbekannten. Ist das jetzt der wahre Gott? Ist das schon alles, was wir über Gott sagen können? Ums Himmels Willen nein, ruft uns Paulus zu. Nicht dieser unbekannte Gott, den ihr unwissentlich verehrt, nicht diese 3000 Götter in eurem Götterhimmel, sondern der eine Gott, der alles erschaffen hat, von dem alles herkommt und zu dem alles zurückkehrt, das ist der wahre Gott. Er ist aus seiner Unsichtbarkeit herausgetreten, hat sich uns gezeigt als Mensch unter Menschen. Gott wohnt nicht irgendwo hinterm Sternenzelt weit weg von uns als der Unbekannte und Fremde, sondern Gott ist uns ganz nahe gekommen. Er ist der Gott, der in dir wohnen will. Er ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Für dich und mich am Kreuz gestorben, deine und meine Schuld nimmt er auf sich und trägt sie auf und davon. Und deshalb heißt die entscheidende Frage heute Morgen, ist das auch dein Gott? Ist das euer Gott, ihr lieben Mitchristen, der ihm vielleicht vor vielen Jahren bei der Konfirmation Treue geschworen habt oder dem ihr euer Leben auf einer Jugendfreizeit übertragen habt oder vielleicht auch ganz im stillen Kämmerlein Treue geschworen habt? Ist das euer Gott, dem ihr auch heute noch gehört, dem ihr dient und nachfolgt und euer Leben weiht? Ist er dir wirklich noch vertraut, dieser eine wahre? Bist du ihm nahe und er dir? Hängt dein Herz an ihm? Ist er dir wirklich konkurrenzlos wichtig? Oder ist er nur schöne Freizeitbeschäftigung? Paulus macht in seiner Predigt ernst, damals auf dem Rathausplatz von Athen und heute Morgen hier in der Kirche. Er kann seinen Schnabel einfach nicht halten, wenn es um den lebendigen Gott geht, der diese Welt erschaffen hat. Und mit allem Ernst lässt er uns wissen, dass sich dieser Gott in Jesus Christus der Welt zeigt und offenbart. Es ist sein Geist, durch den wir leben, und es ist wahr, sagt Paulus, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Dieser den Athenern und vielen unserer Mitbürger so unbekannte Gott ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Wir finden ihn ganz nahe bei uns, im stillen Gebet, im Gottesdienst, hier in der Kirche, zu Hause, in der Bibel, im Hauskreis, wenn wir uns wieder treffen können. Wir finden ihn besonders dann, wenn wir ihn von Herzen bitten, Herr, komm in mir wohnen. Sei mit deinem Geist in unserer Mitte. Finde dich bei uns ein. Hilf uns zu leben, wie es dir gefällt und nicht, wie es uns gefällt. Liebe Gemeinde, das ist die Wahrheit über Gott. Das gilt, seit es diesen Christus auf der Erde gab und heute noch gibt. Gott ist nicht irgendwer. Gott ist nicht unbekannt. Gott ist nicht fremd. Er will, dass wir ihn suchen und mit ihm leben. Am Anfang, in der Mitte und erst recht am Ende unseres Lebens. Denn Jesus will gesucht und gefunden werden. Auf der Höhe des Lebens aber auch und erst recht in den tiefsten Tiefen. Er will von Anfang bis zum Ende bei uns sein und erst recht will er uns bei sich haben, über den Tod hinaus. Warum? Ganz einfach, weil er weiß, dass wir ohne ihn verloren sind, denn so predigt Paulus auch uns heute. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er das Erdreich richten will mit Gerechtigkeit. Und in diesem Gericht bestehe ich nicht ohne seine Gnade. Ich bestehe nicht ohne, dass er mich kennt, ohne dass ich ihn an meiner Seite habe. Ich bestehe nicht ohne Glauben an ihn, ohne Vergebung und Versöhnung, denn dies alles ist allein bei ihm zu finden, im Glauben an den auferstandenen Christus. Als Paulus damals von der Auferstehung angefangen hat zu predigen, haben die einen angefangen, ihn zu verspotten, und die anderen haben die Ohren zugeklappt und gemeint, naja, erzähl uns was anderes, Besseres. Aber von einigen Menschen berichtet Lukas in der Bibel, die haben Augen, Ohren und alle Sinne aufgesperrt für diesen einen Gott. Beispielhaft nennt Lukas Dionysius, einen Athener Ratsherr, und Damaris, eine ganz einfache, schlichte Frau. Lukas erzählt von diesen beiden, dass ihnen mitten auf dem Rathausplatz von Athen, mitten in dieser großen Menschenmenge, in diesem Gewühl von Leuten und diesem Gewühl von Meinungen, dass diesen beiden da das Herz aufging. Und sie haben reinen Tisch und klar Schiff gemacht für diesen Jesus Christus. Sie haben erkannt und bekannt, dieser Christus ist mein Herr. Dieser Jesus ist der Gott, dem ich im Leben und im Sterben vertrauen kann und will. Und wer heute dem Beispiel dieser beiden folgt, der glaubt und ist gerettet. Amen.